Gerechtigkeit und Loseblatt. Die Woche im Recht. Ein Podcast von NJW und Beck Aktuell. Mit Pia Lorenz und Hendrik Wieduwild.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 42 von Gerechtigkeit und Loseblatt. Ich bin Pia Lorenz, Chefredakteurin von Beck Aktuell und Mitglied der Schriftleitung der NJW. Und in dieser Woche ist wieder bei mir
Hendrik Wieduwild, Strategieberater, Kolumnist und Rechtsanwalt aus Berlin.
Wir zeichnen auf in dieser Woche am Freitag, den 20. Februar vormittags. Wahrscheinlich müssen wir euch bald auch noch die Minuten mitgeben, zu der wir aufzeichnen. In der neuen Flat the Zone with Shit-Zeitrechnung ändert sich ja die Taktung nochmal massiv nach oben. Man kommt kaum hinterher. Wir haben quasi 5 Minuten vor dem Podcast hier heute nochmal Updates mit reingenommen.
Ja, und ich warte auch jetzt gerade noch auf eine kleine Update-Mail. Da werde ich dann zwischendurch reingucken. Also es wird turbulent. Kommen wir zu den Themen. Die Trump-Administration hält die Welt in Atem. Wir geben einen Überblick über Diskreditierung der Justiz und deren Umbau. Wir sprechen mit dem neuen DAV-Präsidenten Stefan von Raumer. Dabei geht es auch um jüngste Kritik am DAV und darum, wie sich der amerikanische Anwaltverein im Trump-Sturm hält. Desinformation auf der Plattform X könnte die Bundestagswahl beeinflussen. Jetzt spitzt sich der Streit um Daten zu. Wir sprechen mit Simone Ruf von der Gesellschaft für Freiheitsrechte GFF. Und wir sprechen über Gerichtsentscheidungen zur Tarifautonomie, über Birkenstock-Sandalen und wir verabschieden uns zum Schluss von Klaus Roxin.
Das ganz große Rad.
Europa durchlebt gerade die Schockwellen, die Trumps Amerika im Stundentakt aussendet. Trump attackiert die Justiz und wird darin von Alice Weidel nachgeäfft. Auf X schreibt Trump, he who saves his country does not violate any law. Pia, was hat es mit diesem Satz auf sich? Ist das ein Führerprinzip für die USA?
Es ist auf jeden Fall der vorläufige, sage ich mal, Eskalationspunkt einer schon längeren Anti-Justiz-Kampagne, die, glaube ich, ganz gut orchestriert ist. Also das ist nicht nur Präsident Trump, sondern es ist auch Elon Musk und J.D. Vance, der Vizepräsident der USA. Es ging so ein bisschen los mit Elon Musk, natürlich bei X. Der hat einem Richter, der den Zugang seines Dodge-Teams zu Daten des Finanzamts vorläufig untersagt hat, unterstellt, er sei ein Aktivist, der vorgibt, ein Richter zu sein. Also ganz kurz, falls es irgendjemand nicht mitbekommen hat, Department of Government Efficiency, also Dodge, soll ja bekanntlich den Staatsapparat aufräumen. Ich glaube, man kann jetzt schon langsam von Säuberungen sprechen. Und gegen die ungewöhnlichen Methoden, mit denen die da vorgehen, gibt es schon jetzt Dutzende Klagen. Und damit ist natürlich weder der Millionär Elon Musk einverstanden, noch der amerikanische Präsident.
Elon Musk ist Milliardär, das können wir, glaube ich, schon sagen.
Oh, pardon.
Sagen.
Ja, vollkommen richtig. Millionär, da lächelt er ja milde. So, also was hat er noch so geschrieben? Er schrieb über diesen Richter, übrigens auch gerne mal mit Namensnennung und Bild weitergeleitet, ein korrupter Richter, der Korruption deckt, er muss jetzt seines Amts enthoben werden. Nur kurz zur Info, auch in den USA werden Richterinnen natürlich auf Lebenszeit ernannt, gerade eben um ihre Unabhängigkeit zu gewährleisten und politische Einflussnahme zu verhindern. Auch sehr schön, wir sind Zeugen des Versuchs eines Putsches gegen die amerikanische Demokratie durch radikale linke Aktivisten, die so tun, als seien sie Richter. Und mein vorläufiger Favorit, richterliche Diktatur ist falsch, dabei ist das Dictatorship mit K geschrieben, also dick und so. Also selbst bei Justizschelte macht Elon Musk Witze, die einem 12-Jährigen noch nicht mal mehr zur Ehre gereichen würden. Die Storyline dahinter wird aber relativ schnell klar, denn meistens twittert er nicht selber, sondern er retweetet häufig und zwar meist rechtspopulistische Posts, die darauf abstellen, dass Richterinnen oder Richter nicht gewählt wurden, sich aber gegen das stellen würden, was die amerikanische Mehrheit will. Also das ist halt so die Storyline dahinter, die schlicht die Gewaltenteilung ignoriert oder sogar bestreitet.
Genau, wir kommen ja nachher noch dazu, warum Musk mit diesem Dreh und diesem Narrativ auch in Deutschland gerade einen kleinen Erfolg feiern könnte. Aber jetzt kommen wir erst nochmal zum Vize J.D. Vance. Der geht ja da auch ganz gut mit, ne?
Ja, der macht das eigentlich sogar noch fast klarer und deutlicher. Der hat ja nicht nur in seiner Rede, kommen wir auch gleich noch zu, Deutschland quasi mit Nordkorea verglichen, was die Meinungsfreiheit hierzulande angeht, sondern er hat auch eine sehr klare Meinung zur Rolle der Justiz oder in diesem Fall zur Nichtrolle. Ebenfalls aus Anlass dieses Stopps der Finanzministeriumskontrolle von Musk hat er gesagt, wenn ein Richter versuchen würde, einem General zu erklären, wie er eine militärische Operation durchführen solle, wäre das illegal. Wenn ein Richter versuchen würde, der Generalstaatsanwältin vorzuschreiben, wie sie ihr Ermessen ausüben soll, ist das ebenfalls illegal. Richter dürfen die legitime Macht der Exekutive nicht kontrollieren. Also es geht natürlich auch nicht immer nur um diese Finanzministeriumsangelegenheit da von Dodge, sondern es gibt ja Dutzende, vielleicht auch mittlerweile schon noch viel mehr Klagen, die versuchen, diese Trump-Dekrete zu stoppen. Also da geht es um irgendwie das Geburtsrecht auf den US-Pass. Es geht um den Stopp sämtlicher Bundesausgaben. Es gab auch irgendwie die Idee von Trump, offensichtlich eine Liste mit den Namen tausender FBI-Agenten zu veröffentlichen, die wegen des Sturms aufs Kapitol ermittelt hatten. Gegen all das laufen Klagen und da ist im Moment eine Menge los, was natürlich der Trump-Administration nicht besonders gefällt, weshalb die jetzt schon relativ viel wettert für relativ wenige Wochen, die sie im Amt ist.
Ja, du hast schon zu Beginn gesagt, es ist so ein bisschen flood the zone with shit. Man kommt kaum noch hinterher. Deswegen haben wir jetzt auch nicht irgendwie ein Interview gemacht, wo wir dann einen mühsam durchbefragen, sondern wir sammeln für euch so ein bisschen. Gibt es denn nun schon Einschätzungen amerikanischer Juristen zu dem, was da passiert?
Es gibt schon welche. Es gibt natürlich harte Kritik, also erstmal aus der Politik, klar von Demokratinnen und Demokraten. Es gibt aber auch schon diverse Juraprofessorinnen und Juraprofessoren, die sich zu Wort melden und zumindest laut die Frage stellen, ob zum Beispiel dieser Vance-Tweet schon ein Verfassungsbruch sei. Und es gibt schon auch Leute, die schon jetzt die Verfassungsmäßigkeit des Regierungshandelns gefährdet sehen und jedenfalls die Gefahr einer Tyrannei oder Diktatur mittlerweile als real begreifen. Andere sind ein bisschen zurückhaltend und sagen, kommt Leute, das bringt jetzt auch nichts irgendwie, wenn wir jetzt schon das ganz große Besteck rausholen, sondern bisher ist ja noch nichts passiert. Ne? Bisher sind es Worte und keine Taten. Und es gibt aber, das gehört zu Wahrheit natürlich auch dazu, auch die noch eine ganz andere Perspektive. Das sind die ganz konservativen Professoren, die das völlig anders sehen. Es gibt nämlich durchaus eine rechtliche Theorie, Unitary Executive Theory nennt sich das, die halt der Justiz in, ich sag mal, originären Regierungsaufgaben, das ist jetzt natürlich nur grob zusammengefasst, nur in minimalen Spielräumen einräumt. Da gibt es einen sehr aktiven Professor namens Adrien Vermeuil oder so ähnlich. Er twittert auch oft auf Französisch, ich weiß nicht genau, wie er heißt. Und der twittert sehr viel zu diesem Thema. Er twittert übrigens auch sehr viel zum deutschen Verständnis von Freiheit, Meinungsfreiheit und Liberalität und wünscht dem Papst alles Gute und so. Also man kann sich schon vorstellen, was das für ein Typ ist, aber das ist ein angesehener Juraprofessor aus Harvard.
Dem Papst alles Gute zu twittern, ja, ist jetzt aber noch nicht ehrenrührig, oder?
Oh nein, nein, aber wenn man sich das Twitter-Profil anguckt, ist das, also...
Wie hieß der nochmal? Sag nochmal ganz kurz, wie der hieß. Interessiert mich sehr.
Adrien Vermeuil.
Okay, alles klar.
Oder Vermeuil, ich weiß es nicht genau. So, also jedenfalls kann der sich auf jeden Fall auf grundlegende verfassungsrechtliche Theorien stützen. Eben diese Unitary Executive Theory, die ist natürlich extrem umstritten und wird vor allem von Konservativen vertreten. Danach hat der Präsident quasi die alleinige Autorität über die Exekutive und die Justiz hat praktisch keinerlei Spielraum, um ihn da reinzuspielen. Progressive Kräfte sehen das natürlich völlig anders, verweisen auf die Checks and Balances, die ja auch in der amerikanischen Verfassung drinstehen und ein Gleichgewicht zwischen den drei getrennten Gewalten des Staates herstellen sollen.
Was sagt denn der Präsident selbst zu all dem?
Also zu diesem vorläufigen Urteil gegen Dodge hat er gesagt, es sei crazy und er sei damit zu 100% nicht einverstanden. Schön auch, hochpolitische Richter wollen uns verlangsamen oder stoppen. Das ist, glaube ich, so etwas über eine Woche her. Es gab dann Anfang letzter Woche so einen kleinen Rückzieher und zwar, weil es dann wirklich sehr viel Empörung eben auch gab von juristischen Experten und Expertinnen über dieses Vance-Zitat und eine möglicherweise drohende Verfassungskrise. Da hat Trump dann betont, ich halte Gerichtsurteile immer hoch. Der gute Vorsatz hat aber offenbar nicht allzu lange gedauert, denn dann kam am 15. Februar, der schon zu Beginn von dir zitierte Satz, den er einfach mal so ohne Kontext rausgehauen hat. Ich glaube, da hat Trump einfach mal Google angeschmissen oder so. He who saves his country does not violate any law. Also wer sein Land rettet, verstößt gegen kein Gesetz. Das wird für alle, die jetzt rechtshistorisch interessiert sind, zugeschrieben allgemein Napoleon. Laut der FAZ könnte es eher von Honoré de Balzac kommen und die Taz meldet sogar, dass es aus der Ecke Karl Schmitt kommen könnte. Also wissen wir, großer Nazi-Jurist und bekannter Rechtsphilosoph, Protégé von Hermann Göring und Anhänger der sogenannten Führerordnung, was dann natürlich in dieses Prinzip recht gut reinpassen würde. Mhm. Und ich tatsächlich wusste das gar nicht. Der ist wohl bei der amerikanischen Rechten sehr geschätzt und wird sehr gerne zitiert.
Bleibt es denn bisher bei Worten und Ankündigungen?
Es ist so ein bisschen unklar. Es hat vielleicht schon einen Fall gegeben, in dem Gerichtsurteil nicht beachtet wurde. Ein Richter in Rhode Island hat entschieden, das Weiße Haus halte sich nicht an eine frühere gerichtliche Anordnung. Die hatte die Freigabe blockierter Bundesgelder verfügt. Da ging es um Gesundheitsforschung. Da sind offenbar Rechtsmittel gegen eingelegt worden. Ich kenne diese Anordnung auch nicht. Also ich weiß nicht, ob die sozusagen aufschiebende Wirkung hat. Ich habe keine Ahnung. Die Regierung bestreitet jedenfalls, sich an dieses Urteil nicht zu halten. Sicher ist, die Regierung legt überall Rechtsmittel ein, also in dutzenden Verfahren. Und So ein bisschen stellt sich da jetzt schon so ein Grundproblem. Die Justiz ist natürlich wesentlich langsamer als die Exekutive, vor allem in diesen Zeiten, ne? Flood the Zombie Shit und so. Da kommt die Justiz grundsätzlich gar nicht hinterher. Aber die meisten US-Journalistinnen und Journalisten gehen nach dem, was man so liest, davon aus, dass Trump offenbar da richtig Druck macht und sehr früh wissen will einfach, ob der Supreme Court sich hinter ihn stellen wird, grundlegend. Also ob er davon ausgehen kann, dass er grundlegend erstmal durchregieren kann. Das ist ja jetzt für den Moment vielleicht auch nicht ganz unwahrscheinlich. Er hat da ja drei Richterinnen und Richter nachbesetzt. Und dann wäre natürlich auch von Seiten der Justiz, wie ja jetzt auch schon im Kongress, wo ja auch die Republikaner die Mehrheit haben und wo es kaum Widerspruch gibt im Moment, eigentlich keine Checks and Balances mehr zu erwarten.
Wir wissen ja nun grundsätzlich, dass Trump die Dinge, die er sagt, auch meint. Also das so kleine dahergesagte Dinge, die man bei dem man am Zugehen noch dachte, ist ja wahnsinnig. Plötzlich setzte die dann um. Stichwort Kanada und Grönland und solche Geschichten. Er ist inzwischen auf Staatsanwälte losgegangen. Die Taz spricht ja auch schon von Säuberungen in der Justiz. Was weißt du darüber?
Ich muss einmal ganz kurz sagen, dass mich das auch wirklich aufregt, dieses permanente Narrativ, Trump sei unberechenbar. Das finde ich überhaupt nicht. Trump ist berechenbar, seit Jahren eigentlich. Alles steht im Project 2025 drin. Wir konnten das alles lesen und mir kommt dieses Narrativ zunehmend wie eine wirklich schlechte Entschuldigung dafür vor, dass wir so wahnsinnig unvorbereitet sind. Offenbar, weil irgendwie wir nach dem Prinzip Hoffnung agiert haben, bis zuletzt in Europa. Und jetzt stehen wir blöd da. Aber gut, zurück zu deiner Frage. Es stimmt, Trump hat alle 93 Bundesstaatsanwälte in den 94 Bundesbezirken gefeuert. Da dachte ich auch erstmal wieder, um Gottes Willen, was ist das? Aber das sind quasi politische Beamte. Das ist also ganz üblich, dass die bei einem Regierungswechsel ausgetauscht werden. Sehr unüblich ist allerdings die Begründung, die Trump dazu geliefert hat, nämlich die Justiz sei unter Biden politisiert und als Waffe gegen politische Gegner eingesetzt worden. Das höre jetzt auf, erklärte Trump auf Truth Social.
Das würde ihm natürlich niemals einfallen,
Nein,
sowas zu machen.
Absolut nicht. Also er hat dann geschrieben, wir müssen sofort aufräumen und das Vertrauen wiederherstellen. Und Amerikas goldenes Zeitalter müsse ein faires Justizsystem haben. Das beginnt heute, hat er geschrieben. Also diese Begründung politisierte Justiz zahlt natürlich auch ein auf ein jahrelang schon bedientes Narrativ, aber dass der Fairness halber, das hat natürlich auch Joe Biden vor seinem Amtsabtritt nochmal richtig schön mit bedient, mit seinen Last-Minute-Begnadigungen unter anderem seines Sohnes, wo er ja selber gesagt hat, die Justiz ist politisiert worden. So kommt man also nicht weiter, das ist ja jetzt keine Trump-Erfindung. Aber klar, die Justiz in den USA ist auch politisierter als die in Europa, das ist auch klar. Jedenfalls mittelfristig muss man aber sagen, dass diese Erzählung der politisierten Justiz natürlich auch das Vertrauen der Menschen in die Justiz als Staatsgewalt komplett untergräbt und man, glaube ich, schon davon ausgehen kann, dass das auch auf dieses Ziel hinarbeitet, dass man am Ende mit der Exekutive de facto durchregieren kann.
So, nun muss man sich vielleicht fragen, warum diskutieren wir das überhaupt so lange, aber es ist so, dass diese Justizschelte auch auf Deutschland überzugreifen droht und zwar an mehreren Stellen. Alice Weidel hat gerade in einem Bild-Interview ihre Verachtung gegenüber Staatsanwälten und Gerichten zum Ausdruck gebracht. Sie hat gesagt, man darf ihn Faschist nennen, meint gemeint war hier Björn Höcke. Und Weidel hat daraufhin dann also geantwortet, also Entschuldigung, das, was Gerichte irgendwie von sich geben, dem kann ich überhaupt nichts mehr beimessen. Man darf mich ja auch beschimpfen. Und dann schimpft sie über Staatsanwaltschaften. Es geht also um Meinungsfreiheit und Justiz, beides gemeinsam letztendlich. Und das ist ein weiterer Fall, in dem die neue Rechte hüben wie drüben dasselbe Lied singt. Vorige Woche hat der US-Vize J.D. Vance die Transatlantische Wertegemeinschaft in Frage gestellt. Darüber werden wir noch wahrscheinlich Jahre debattieren. Er sieht die Feinde Europas nicht in China oder Russland, sondern in Europa selbst. Durch eine Abkehr von gemeinsamen Werten mit Amerika, wobei er vor allem die Meinungsfreiheit meint, hätte man sozusagen die Solidarität in Frage gestellt. In Britain and across Europe, free speech, I fear, is in retreat, sagte er. Inzwischen, am Donnerstag.
Auch dazu gibt es schon ein Update, genau.
Genau, auch hier kommt ja schon ein Update, hat J.D. Vance nämlich nachgelegt und hat gesagt, ausdrücklich den US-Schutz für Deutschland an die Meinungsfreiheit gekoppelt. Er sagte also, das ist eine Übersetzung von Tagesschau, die gesamte deutsche Verteidigung wird vom amerikanischen Steuerzahler subventioniert. Verweist auf die 1000 US-Soldaten, die hier stationiert sind. Ich glaube, es sind 38 oder 39.000. Glauben Sie, dass der amerikanische Steuerzahler es hinnehmen wird, wenn jemand in Deutschland ins Gefängnis kommt, nur weil er einen gemeinen Tweet gepostet hat?
Denn das passiert hier ja täglich. Das wissen wir ja. Nordkoreanische Verhältnisse.
Pia versucht jetzt das runterzuspielen und wir werden in diesem Podcast wahrscheinlich die ein oder andere Streitszene rausschneiden müssen oder drin lassen, weil ihr mögt ja vielleicht Soft. Wir wissen es nicht. Jedenfalls.
Erzähl mal weiter.
Okay, wir bemühen uns um Sachlichkeit. Passend zu diesen ganzen Anwürfen kommt eine Dokumentation online aus Amerika, wo es über Meinungsfreiheit in Deutschland geht. Sie ist nicht von Fox oder einem Trump-Namen-Sender, sondern von der eher linksliberalen Sendung 60 Seconds. Die ist von Trump übrigens auch immer mal verflucht worden. Darin geht es um das Verbot von Hakenkreuzen, aber auch Razzien nach Beleidigungen gegen Politiker. So kommt Renate Künast zu Wort und es geht um Andy Grote. Wir wissen das, das ist ein Politiker, der in Hamburg
der Pimmelgate
Pimmel genannt wurde. Dann gab es eine Wohnungsdurchsuchung und die war dann unverhältnismäßig. Besonders der Auftritt von drei Staatsanwälten aus Göttingen sorgt nun aber für Empörung und zwar wirklich weltweit. Sie berichten über den Einzug von Handys im Strafverfahren und kichern dabei gemeinsam darüber, dass dieser Einzug die Betroffenen schockiert. Das ist also wirklich, also wenn man es ganz milde ausdrücken will, extrem ungünstig, weil die lachen halt da, haha, die sind total geschockt. So, diese Doku und bestimmte Schnipsel daraus, insbesondere dieser Kicherschnipsel, die werden nun lautstark diskutiert, in sozialen Medien, aber durchaus auch in traditionellen. Und J.D. Vance hat sie nun ebenfalls verbreitet, als eben Beleg dafür, dass die Meinungsfreiheit unter Druck geraten sei.
Jetzt hat die Zeit ja einen dieser Staatsanwälte aufgespürt und nachgefragt.
Genau, dabei geht es um Oberstaatsanwalt Buick und der hat dann berichtet, 60 Seconds sei auf die Göttinger Juristen zugekommen, weil diese Behörde die Zentralstelle zur Bekämpfung von Hasskriminalität im Internet verwaltet, also die ist da angesiedelt. Und zu dieser fraglichen Kicherszene sagt er, es sei viel gekürzt worden, sagt aber auch nicht mehr dazu. Und dann sagt er noch den bemerkenswerten Satz zur Rechtfertigung dieser deutschen Meinungsfreiheit. Die Meinungsfreiheit wird gerade dann eingeschränkt, wenn man sich nicht mehr traut, seine Meinung zu äußern, weil man mit Beleidigungen und Verleumdungen überzogen wird. So, da haben wir uns im Vorwege schon ein bisschen gestritten. Ich möchte dazu nur so viel sagen, die Beleidigungsstrafbarkeit jedenfalls ist nun garantiert nicht durch Shitstorms begründet oder dadurch, dass jemand anders dann laut wird. Die ist so alt, da gab es noch kein Internet. Aber die Begründung ist vertraut, ob man sie ihr folgen mag oder nicht, kann dann jeder für sich selbst entscheiden. Aber wir kennen das aus Netz.DG und Digital Services Act. Da wird nämlich immer gesagt, wir müssen das machen, um die Freiheit derjenigen, die niedergebrüllt werden, zu sichern.
Genau, und weil ich beschlossen habe, dass wir viel zu wenig Zeit haben, um ein so großes Thema hier heute mitzudiskutieren, lasse ich das jetzt einfach so hier stehen und wir machen weiter.
Du hast auch gemerkt, dass ich nichts zugespitzt habe, ne? Ich war total sanft.
Für deine Verhältnisse bei diesem Thema warst du so total sanft. Das ist nämlich eins von Henriks Lieblingsthemen, müsst ihr wissen. Mhm. Und deswegen gehen wir an dieser Stelle da raus, damit wir auch nach diesem Podcast noch miteinander sprechen können.
Samstag so. Dann Kolumne lesen auf NTV. Okay, also gut, wir streiten uns jetzt hier nicht weiter, hören uns aber vielleicht lieber an, was ein Verfassungsrechtler zur Justizkreditierung in den USA, zur Betroffenheit der dortigen Anwaltsverbände und zum Zustand der Rechtsstaatlichkeit in Deutschland zu sagen hat, aus berufenem Munde sozusagen.
Und in Berlin?
In der vergangenen Woche haben wir euch vom neuen, etwas überraschend angetretenen Präsidenten des Deutschen Anwaltvereins erzählt. Heute ist er bei uns. Herzlich willkommen, Stefan von Raumer bei Gerechtigkeit und Loseblatt.
Vielen Dank für die Einladung.
Sie sind jetzt eine Woche im Amt, Herr von Raumer, und haben die Leitung in, ich sag's mal freundlich, unruhigen Zeiten übernommen. Wir stehen kurz vor der deutschen Bundestagswahl, bei der erstmals eine extrem rechte Partei zweitstärkste Kraft werden könnte und wenige Wochen nach Amtsantritt der neuen US-Regierung. Wir haben es gerade schon ausführlich besprochen, da werden nicht nur Schwerverbrecher begnadigt und da werden nicht nur Beamte per Mail gefeuert, sondern vor allem gibt es unmittelbar aus der US-Administration Diskreditierungen der Justiz. Herr von Raumer, einmal Hand aufs Herz. Wie oft haben Sie sich in der vergangenen Woche schon gefragt, ob das so eine gute Idee war, ausgerechnet jetzt dieses Amt zu übernehmen?
Hand aufs Herz? Ich habe mich das nicht gefragt. Ich bin da irgendwie so ein bisschen sehenden Auges reingerutscht und die Zeiten sind ja schon eine Weile so, wie sie sind.
Er hat übrigens wirklich die Hand aufs Herz gelegt. Schade, dass ihr das nicht sehen könnt. Ja.
und die Zeiten sind ja und bahnen sich ja schon so eine Weile an, wie sie sind. Und da ich bisher für den DRV vor allem international tätig war, habe ich ja auch schon einiges gesehen, was sie da in Sachen Rechtsstaatlichkeit, Unabhängigkeit der Justiz tut. Deswegen, ich habe mich bewusst darauf eingelassen und freue mich drauf. Es sind herausfordernde Zeiten, aber gerade deswegen brauchen wir, glaube ich, so einen starken deutschen Anwaltsverein. Und wenn ich da ein bisschen beistehen kann, dass er diese Stärke behält und weiterfährt, dann freue ich mich darüber sehr.
Perfekte Überleitung. Sie sagen es, Sie sind seit Jahren auch auf internationaler Ebene in den Anwaltsorganisationen tätig. Daher natürlich meine sehr naheliegende Frage. Haben Sie Kontakt zu US-amerikanischen Anwaltskolleginnen und Kollegen und können uns vielleicht ein bisschen davon berichten, wie diese die aktuelle Situation beurteilen?
Ja, also nicht nur ich persönlich habe Kontakt, sondern natürlich damit auch der ganze Verband. Wir haben ja ein ganzes Netzwerk international. Wir sind ja auch Mitglied in verschiedenen Organisation zum Beispiel International Bar Association, IBA, weltweit größte Anwaltsorganisation. Und da bin ich auch der Vertreter des DRV in der IBA. Natürlich haben wir auch ganz enge Kontakte zur ABA, schon deswegen, weil wir sind eine freie Anwaltsorganisation, also keine Kammer. der DAV, wie wir das ja auch wissen. Und das ist die ABA eben auch, so dass wir uns besonders nahe sind. Und natürlich ist die Aufregung, die ja auch hier in den deutschen Medien angekommen ist, relativ groß, was den Umgang aktuell in den USA mit der ABA angeht. Und das ist natürlich auch bei mir gelandet, nicht nur über die Medien, sondern auch auf direktem Draht.
Das vielleicht einmal kurz zur Erklärung. Also vor ein paar Tagen hat der Präsident der FTC, also einer amerikanischen Bundesbehörde, die sich unter anderem um Kartell- und Verbraucherschutz kümmert, offiziell die Zusammenarbeit mit der ABA, also der American Bar Association, beendet. Dieser Mann hat sein Amt neu angetreten am 20. Januar und er hat jetzt seinen Mitarbeitenden verboten, irgendwie auf Events der ABA anzutreten. Mitglieder der FTC dürfen nicht mal mehr Mitglieder in der ABA sein und das Ganze auch ganz offiziell in einem Schreiben, das wir euch in die Shownotes packen, damit begründet, dass die ABA sich gegen Trump.
Einer der Dekrete vom 21. Januar des neuen US-Präsidenten hat einen Hinweis enthalten, dass staatliche und lokale Anwaltskammern mit Untersuchungen rechnen müssen wegen ihrer Diversity-Programme. Und das hat verständlicherweise dazu geführt, dass die Kollegen sich da bedroht fühlten in irgendeiner Form, weil das gehört natürlich zu ihrem Tätigkeitsbereich, vielleicht da parallel zu uns. Wir haben einen Gender- und Diversity-Ausschuss. Wir haben gerade relativ frisch einen Diversity-Beauftragten. Also wenn bei mir die Bundesregierung ankommen würde und sagen würde, wir wollen uns die Leute mal ein bisschen näher angucken, weil sie so ein Thema verfolgen, dann wäre ich aber auch hab acht und in Hochalarm und der ganze DAV wäre das. Das führte dann dazu, dass eben einige 60 konkret ABA-Mitglieder die ABA-Führung angeschrieben haben und darum gebeten haben, dass da ein klares Statement erfolgt. Das führte dazu, dass es dann am 10. Februar ein Statement des ABA-Präsidenten gab, indem er, ich habe es selber gelesen, wie ich finde, primär rechtlich, also ich empfand das nicht so sehr als eine politische Einmischung, das eine oder andere Wording hätte ich vielleicht anders gemacht, aber gleichwohl primär war es eine rechtliche Aussage, die sich gegen diverse jetzt aktuelle politische Ideen stellten, die klar aus Auffassung des ABA rechtsbrüchig waren und diese Rechtsbrüche wurden eben aufgezeigt. Sowas Ähnliches könnte auch bei uns passieren. Wir sind laut unserer Satzung parteipolitisch neutral und halten uns aus der Parteipolitik völlig raus. Aber wenn es klar gegen Rechtsstaatlichkeit irgendwo gehen würde, dann würden wir auf jeden Fall, und das haben wir auch schon mehrfach getan, dann würden wir auf jeden Fall sagen, hier ist der rechtliche Rahmen, das sagt das Europarecht, das sagt die Verfassung, das sagt die Europäische Menschenrechtskonvention, so geht's nicht, da muss ein anderer Weg gefunden werden. Das ist unsere Aufgabe als Anwaltsorganisation, auch die der ABA. Und die haben sie wahrgenommen. Und das führte eben dazu, dass die Federal Trade Commission, also FTC, mit ihrem neuen Präsidenten das, was sie vorher beschrieben haben, gemacht haben, also letztlich seinen Mitarbeitern verboten hat, bei der ABA auch nur Veranstaltungen zu besuchen oder Mitglied zu sein.
Wie würden Sie denn als DAV-Präsident reagieren, wenn wir das mal übertragen, der Präsident des Bundeskartellamts seinen Mitarbeitenden Kontakte zum DAV verbieten würde? Ich meine, das ist exakt das, was da gerade passiert. Oder ist das nicht übertragbar?
Also erstmal, weil Sie jetzt zum Schluss gefragt haben, nicht übertragbar. Ich würde mal ganz klar sagen, es ist insoweit nicht übertragbar, als ich dieses Szenario in Deutschland schlicht und sehe. Wir haben eine sehr starke und unabhängige Anwaltschaft. Wir haben eine gut funktionierende anwaltliche Selbstverwaltung, auch über die Bundesrechtsanwaltskammer. Wir haben hier unsere freie Anwaltsorganisation. Und die ist respektiert bisher immer von allen staatlichen Institutionen. Wir fragen uns ja sogar gerne, wie wir denn gerne wollten, dass Gesetze gemacht werden. Und Angriffe in dieser Art haben wir als Anwaltsorganisation noch nicht erlebt. Von daher nicht übertragbar.
Aber ganz so weit weg ist ja das vielleicht nicht mehr, wie wir das uns zumindest noch vor 5 Jahren gedacht hätten. Immerhin hat ja die AfD-Kanzlerkandidatin Alice Weidel gegenüber der Bild-Zeitung erst vor wenigen Tagen ausdrücklich gesagt, ich zitiere, also Entschuldigung, das, was Gerichte irgendwie von sich geben, dem kann ich überhaupt gar nichts mehr beimessen. Man darf mich ja auch beschimpfen. Also das würde ich sagen, geht jetzt auch schon hart in Richtung Diskreditierung der deutschen Justiz. Also von daher fühlt man sich da vielleicht auch etwas sicherer, als man ist. Oder wie beurteilen Sie jetzt im Moment so insgesamt den Zustand der Rechtsstaatlichkeit hierzulande?
Also wenn Äußerungen getätigt werden, dass gerichtliche Entscheidungen generell nicht zu respektieren sind, das ist für mich etwas, was für uns eine Grenze überschreitet. Ja, dafür stehen wir auch als DAV immer zur Verfügung, zu sagen, wo sind die rechtlichen Vorgaben. Sowas haben wir in den USA ja auch gehört, wenn ich da politische Äußerungen höre, wörtliches Zitat, Richter dürfen die legitime Macht der Exekutive nicht kontrollieren. Mhm. Da kann ich nur sagen, natürlich dürfen sie, sie müssen sogar. Ja, dafür haben wir die Gewaltenteilung und dafür sind sie halt nun mal da. Und dafür werden wir auch immer die Hand erheben, womit sie völlig recht haben. Wir erleben nicht nur weltweit, wir erleben auch in Europa. Wir haben uns sehr genau als DAV angeguckt, was in Polen in den letzten Jahren ist, wo die völlige Unabhängigkeit der Justiz verloren gegangen ist, und zwar in höchster Geschwindigkeit. Und deswegen haben sie natürlich recht,
die haben
Einwand. Man muss immer gucken, jetzt ist es stabil, aber wie lange bleibt es?
aufgrund genau dieser Entwicklung sind wir auch einige derjenigen, die ganz massiv dieses Projekt Resilienz des Bundesverfassungsgerichts verfolgt haben. Wir haben gesehen, wie schnell Unabhängigkeit verloren geht in Polen. Wir haben uns dann unser eigenes System angeguckt und haben festgestellt, wir haben unabhängige Justiz, auch auf der Ebene der Verfassungsgerichtsbarkeit. Aber möglicherweise nicht, weil sie systemisch so gut im Gesetz abgesichert ist. Dafür sind wir nur, weil die Experten, was im Gesetz drinsteht, sondern einfach nur, weil wir bisher einen Konsens hatten zur Rechtsstaatlichkeit und zur Unabhängigkeit von Justiz. Und wenn der verloren geht, dann bestehen natürlich Gefahren. Und haben festgestellt, wir haben eigentlich genau die gleichen systemischen Schwächen im Recht, auch im Verfahrensrecht, in der Richterwahl, im Bundesverfassungsgerichtsgesetz. Und haben gesagt, das müssen wir institutionell absichern, und zwar unter jetzigen rechtsstaatlichen Verhältnissen. Von daher haben wir auch genau mit dieser Baustelle, genau mit diesem Projekt natürlich massiv etwas unterstützt, was uns schützen soll vor der Nicht-Akzeptanz juristischer Vorgaben aus dem Verfassungsrecht, aus dem Europarecht.
Sie haben ja auch zu Ihrem Amtsantritt schon erklärt, dass Sie sich auch für noch mehr Resilienz, insbesondere der Verfassungsgerichtsbarkeit, auch auf Länderebene zunehmend einsetzen wollen für die kommenden Jahre. Ne? Denn ich meine, die Verfassungsgerichte auf Länderebene, wir sehen das aktuell schon nicht nur in Thüringen zum Beispiel, sind ja durchaus massiv gefährdet.
Absolut. Also wir haben zwei Ebenen. Ich will auch noch mal ein kleines bisschen nachkarten auf Bundesebene. Erstmal will ich sagen, wir sind als DAV unglaublich dankbar, dass auch unsere Ideen, die wir da präsentiert haben, dass sie so offen und in einem Konsens aller demokratischen Parteien angenommen wurden. Wir haben eine Grundgesetzänderung bekommen im letzten Jahr, die wirklich vieles erreicht hat, die gute Absicherung der Bundesverfassungsgerichtsbarkeit erreicht hat. Also dafür sind wir unglaublich dankbar, aber wir sind halt Perfektionisten. Wir hatten noch ein paar weitergehende Vorschläge gemacht. Nicht alle sind mitgegangen worden. Deswegen sind wir auch auf Bundesebene mit unserem Projekt Resilienz 2.0 unterwegs, da nochmal weiter nachzubessern, wenn es irgendwie geht, aber eben dann auch auf Landesebene, weil wir haben die Landesverfassungsgerichtsbarkeit, die ist genauso wichtig wie die Bundesverfassungsgerichtsbarkeit, auch die muss abgesichert werden. Da ist bisher noch nichts geschehen. Das kann jetzt, und da finde ich, hat halt die Grundgesetzänderung für die Bundesgerichtsbarkeit vieles geleistet. Das kann jetzt auf der Länderebene auch erfolgen und sollte auch erfolgen. Sie haben selbst das Thüringen-Beispiel genannt, da sieht man, dass eben Sperrminoritäten da Richterwahl blockieren können oder genau dazu zu dem Gegenteil führen können, was dieses Prinzip der Zweidrittelmehrheit, die man braucht für die Richterwahl in der Verfassungsgerichtsbarkeit, hat ja die Idee, dass man einen weitgehenden Konsens über die Richterbesetzung hat, die über einzelne Parteien hinausgeht. Also die Idee zu versuchen, das Bundesverfassungsgericht eben nicht einseitig politisch werden zu lassen. Und jetzt aber Sperrminoritäten dafür Sorge tragen, dass die Richterwahl blockiert wird oder dann versucht, so eine Art Erpressungsversuche zu machen. Ja, wenn ihr den Richter nicht viel von uns nicht akzeptiert, dann ist eben nicht viel gewonnen. Deswegen müssen wir da weitermachen, ja.
Das klingt ziemlich ehrenvoll alles. Ich glaube, Sie haben tatsächlich sehr große Aufgaben vor sich, auch als Anwaltverein. Und ich möchte natürlich es mir nicht entgehen lassen, als Journalistin muss ich da ja reinpieksen. Es gab in dieser Woche auch Kritik am DRV. Und zwar nicht irgendwie von extern, sondern der, ich glaube, noch amtierende Vorsitzende der AGE IT-Recht im DRV, Carsten Bartels, hat öffentlich bei LinkedIn strukturelle Mängel beim DRV kritisiert. Also, dass die Arbeitsgemeinschaften nicht genug eingebunden würden. Das war, glaube ich, so ein bisschen sein Hauptanliegen. Es gäbe intern keine vernünftigen Prozesse, also kein Onboarding, keine Toolboxes. Er hat geschrieben, irgendwie selbst wenn man MS Teams benutzen möchte, muss man sich das selber besorgen und viel zu wenig Kollaboration. Das klang jetzt alles ehrlich gesagt nicht besonders zeitgemäß. Und Bartel hat den DRV aber auch kritisiert wegen angeblich falscher inhaltlicher Prioritätensetzung. Also nicht genug Priorität auf Nachwuchsthemen, Legal Tech, Digitalisierung und zu wenig Social Media Arbeit, um gehört zu werden. Die Kritik ist, muss man jetzt auch sagen, glaube ich, nicht ganz neu. Und Carsten Bartels ist ja jetzt auch kein garstiger Externer, der dem DRV schaden will, sondern er hat sich da durchaus sehr DRV-positiv aufgestellt. Er ist sehr, sehr langjähriger Ehrenamtler beim DRV und zumindest in der Außenwirkung will er ja den DRV mit so konstruktiver Kritik besser machen. Und er hat ja auch von durchaus prominenten Stimmen Unterstützung bekommen. Inwieweit hat Carsten Bartels aus Ihrer Sicht recht? Was muss der DRV verändern, um auch für die Zukunft sicher aufgestellt zu sein?
Also ich will erstmal darauf so reagieren. Ich habe ja auch den Schluss dieser Kritik gelesen und der war einer, der mir sehr gut gefallen hat. Der Kollege hat nämlich die Anwälte in Deutschland aufgefordert, bitte Mitglied im DRV zu werden.
Das finde ich unbedingt, natürlich das gut meine ich, das richtig. War wirklich als sehr konstruktive Kritik zu verstehen.
Wer sowas macht, der ist auch bei mir immer willkommen. Sie haben ja schon gesagt, das Amt ist relativ neu. Also deswegen erstmal eine herzliche Einladung. Sowas höre ich mir natürlich an, auf jeden Fall. Und konstruktive Kritik ist immer willkommen. Deswegen gerne Einladung dazu und wir werden da sprechen. Und wenn es da Dinge gibt, die wir besser machen können, dann machen wir die auch besser. Ich will auch noch ein bisschen was dazu sagen. wie die Situation jetzt ist. Es ist ja so, das will ich vielleicht auch mal mitnehmen. Ich gebe ja manchmal jetzt so ein bisschen viel Wirbel, neuer Präsident und so. Was wir hier machen, ist eine Gemeinschafts-Teamwork und die hat eine Kontinuität. Also der Verband ist ja jetzt nicht neu erfunden, nur weil ich neuer Präsident bin, sondern ich führe den in Kontinuität weiter, weil Seele dieses Verbandes sind natürlich alle, die da mitwirken. Das ist eine Teamwork, die wir da machen. Und dieser Dampfer DRV ist ein großer Dampfer und ich glaube ein kraftvoller. Und der hat schon immer sich für Rechtsstaatlichkeit eingesetzt und Menschenrechte, weil das jetzt für mich so hervorgehoben wurde. Und das wird jetzt in Kontinuität weitergeführt.
Also ich kann jetzt natürlich wenig dazu sagen, ob Sie MS Teams benutzen können und wie so die Collaboration in-house funktioniert. Aber ich sag mal zumindest thematisch, diese Kritik noch nicht genug Priorität auf Nachwuchsthemen, Digitalisierung und vielleicht auch zu wenig Social-Media-Arbeit. Da ist schon was dran, oder?
Also einmal nochmal, was das Thema Kommunikation angeht. Kommunikation kann man verbessern. Für mich sind die Arbeitsgemeinschaft ein ganz, ganz wichtiger Teil. Wir haben ja so ein System, das in jeder Arbeitsgemeinschaft ein entsandtes Vorstandsmitglied entsandt wird. Ich bin auch entsandtes Vorstandsmitglied in einer Arbeitsgemeinschaft. Ich habe auch viel mit der größten Arbeitsgemeinschaft, der Arbeitsgemeinschaft Familienrecht zu tun, wenn ich in diesem Bereich auch arbeite. Also es gibt eine Vernetzung zwischen Vorstand und den Arbeitsgemeinschaften, die gab es schon immer. Und ein großer Teil der Mitglieder des DRV sind in diesen Arbeitsgemeinschaften organisiert. Etwa 40.000 der 60.000 Mitglieder sind in der Arbeitsgemeinschaft organisiert. Deswegen ist es natürlich die Seele des Vereins und das muss funktionieren. Das, was wir haben, funktioniert, glaube ich, schon ganz gut. Aber ich höre mich da gerne rein, was noch verbessert werden kann, auch auf der technischen Ebene. Wichtig ist es mir auf jeden Fall, die Arbeitsgemeinschaft brauchen wir. Sie sind eine der Seelen dieses Verbandes. Jetzt haben Sie zum Thema Jugendarbeit gesprochen, wo auch noch die Kritik hinging. Da würde ich sagen, wir haben ein Konzept, was ganz früh anfängt. Das heißt, Sie müssen wichtige Botschaften, auch so rechtsstaatliche Grundideen, müssen Sie ganz früh implementieren. Wir fangen an den Schulen an. Wir haben das Projekt Anwaltschaft in den Schulen. Wir haben für die Studierende das Netzwerk Your Future gerade neu aufgelegt, das eng mit den örtlichen Anwaltsvereinen verzahnt ist. Wir haben Referendarin und junge Anwaltschaft im Forum Junge Anwaltschaft. Wir haben Veranstaltungen wie Associate-Tage, wie Vielfaltstage, auch von den örtlichen Anwaltsvereinen jetzt organisiert. Wir haben Veranstaltungen zum Thema wie KI. Also wir machen einiges, aber natürlich ist in Zeiten des demografischen Wandels, wo ältere Mitglieder ausscheiden, und neuere schon wegen Demografie weniger nachkommen, müssen wir attraktiv für den Nachwuchs sein. Und auch da geht ganz viel Energie in Zukunft hin, die Nachwuchsförderung noch zu verbessern.
Jetzt haben Sie, das fanden wir auch sehr passend, kurz vor der Wahl, vielleicht für alle, die noch nicht ganz sicher sind, was Sie wählen wollen am Sonntag, das scheint ja im Moment noch sehr, sehr viele Menschen zu betreffen, nochmal in Ihre Wahlprüfsteine zur Bundestagswahl geschaut. Das wurde im Anwaltsblatt veröffentlicht, da hat die Anwaltsblattredaktion, also das ist das Publikationsorgan des DRV, bei den Rechtspolitikerinnen und Rechtspolitikern im Bundestag angefragt, der demokratischen Parteien, und hat eben Antworten eingesammelt. Das ist ein wirklich sehr langes Dokument geworden, wir packen euch das in die Shownotes, ist aber sehr aufschlussreich und zwar nicht nur für Anwältinnen und Anwälte. Und daher zu guter Letzt, wir müssen zum Abschluss kommen, Herr von Rommer. Welcher Punkt aus dieser wirklich langen Liste, da geht es wirklich um RVG-Gebühren, es geht um Kommunikationsüberwachung, es geht um eine Reform des Familienrechts und gute Gesetzgebung, da ist wirklich viel, viel drin, liegt Ihnen vielleicht am meisten am Herzen?
Also ich würde erstmal sagen, ich versuche das mal in Headlines zu machen, weil die Punkte so detailliert sind. Anwaltschaft muss effektiv und unabhängig sein. Das sehen wir unter Druck, teilweise in der europäischen Gesetzgebung. Wir sind nicht Enabler von Steuerhinterziehung. Wir wollen nicht identifiziert werden mit Vorwürfen über unsere Taten. Wir haben das Thema Beratungsverbot als Sanktion auf EU-Ebene. Da haben wir Themen, wo Anwaltsrechte in Frage gestellt werden. Das sind aber in Wirklichkeit Rechte der Bürger, die in Frage gestellt werden. Da geht es um Zugang zum Recht. Also da brauchen wir einen effektiven Berufsgeheimnisträgerschutz. Wir brauchen aber auch den Zugang zum Recht in der Fläche. Deswegen brauchen wir ein funktionierendes Rechtsanwaltsvergütungsgesetz. Wir sind froh, dass es durch den Bundestag gegangen ist. Jetzt warten wir gespannt auf den Bundesrat. Weil gerade für den einfachen Bürger brauchen wir das RVG als Basis. Und da ist es ganz wichtig, dass wir da eine Stärkung der Anwaltschaft hinkriegen, auch in der Fläche. Wir brauchen aber natürlich, sonst können wir als Anwälte auch nichts machen, eine effektive Gerichtsbarkeit. Wir brauchen deswegen aus meiner Sicht, dazu haben wir schon gesprochen, resiliente Verfassungsgerichte auch auf der Landesebene. Wir brauchen Digitalisierung, wir brauchen eine moderne digitale Justiz. Also wir brauchen Geld für die Justiz. Eine funktionierende Justiz, die vor diesen Herausforderungen steht mit Digitalisierung, braucht Geld. Und dann jetzt bitte noch eine kleine Fronzette da drin. Bitte nicht durch überbordende Gerichtsgebühren, weil der Zugang zum Recht muss durch den Bürger noch ermöglicht werden finanziell, an die Gerichtsgebühren zu hoch werden. dann geht das nicht mehr. Das heißt, wir brauchen andere finanzielle Quellen für eine funktionierende Justiz.
Herr von Raumer, Sie jetzt erzählen mir jetzt die ganze Liste. So.
Was natürlich für uns wichtig ist, ist rechtsstaatliche Gesetzgebung. Wenn jetzt schon gesehen werden kann, dass Gesetzgebungsprojekte gegenüber vorrangiges Recht, gegen Verfassungsrecht, gegen Europarecht verstößt, dann bitte nicht diese Gesetze machen, weil sie populär erscheinen. Und dann müssen wir nämlich 5, 6, 7, 8 Jahre warten, dann werden sie kassiert und dann hebt jemand die Hand und sagt, war ich ja nicht, war der EuGH. Sondern dann bitte jetzt und mit Augenmaß drauf gucken. Und da will ich nochmal einen Appell machen. Der DRV ist auch ein Verein, der Europa liebt. Wir sind integriert in ein europäisches System. Die deutsche Wirtschaft, die deutsche Anwaltschaft, alle haben Vorteile davon. Um das zu sichern, müssen wir uns auch an europarechtliche Vorgaben halten. Und Argumente wie andere halten sich auch nicht ans Europarecht, finde ich ganz fatal. Ich kann auch nicht sagen, andere zahlen auch keine Steuern, jetzt zahle ich auch keine. Wenn wir einen Konsens zur Rechtsstaatlichkeit, zur Befolgung von Recht und höherem Recht aufgeben, dann enden wir im Chaos.
Herr von Raumer, vielen Dank für Ihre Zeit und für das Gespräch mit Gerechtigkeit und Loseblatt.
Alle Links findet ihr wie immer in den Shownotes und dort gibt's zur Wahl auch nochmal unsere backaktuell Wahlprogramme-Checks. Wir kommen jetzt nochmal zurück zum Thema Meinen und Plattformen. X spielt in allem, was in Amerika passiert, echt eine große Rolle. Auch hier in Europa schaut man mit Sorge auf das frühere Twitter. Jetzt hat das Landgericht Berlin eine einstweilige Verfügung erlassen, wonach X Daten herausgeben muss. Geklagt hatten die NGOs Democracy Reporting International, DRI, und die Gesellschaft für Freiheitsrechte, die GFF. Um welche Daten es ging und was das Ganze mit der am Sonntag anstehenden Bundestagswahl zu tun hat, darüber hat Hendrik mit Simone Ruf gesprochen, der stellvertretenden Leiterin des Center for User Rights, Volljuristin und Verfahrenskoordinatorin bei der GFF. Und wir kündigen jetzt schon mal an, auch dazu gibt es nach dem Interview noch ein sehr spannendes Update.
Simone Ruf, herzlich willkommen.
Hallo, ja, ich freue mich, dass ich da sein kann.
Die GFF verlangt mit anderen NGOs Daten der Plattform X. Von was für Daten sprechen wir da eigentlich?
Wir sprechen da von den öffentlich verfügbaren Daten auf der Plattform X. Und dafür sieht der Digital Services Act, also das neue oder relativ neue Gesetz auf EU-Ebene vor, dass Plattformenforschenden den Zugang zu genau diesen öffentlich verfügbaren Daten gewähren müssen, und zwar unverzüglich und auch zu Echtzeitdaten. Und genau diesen Anspruch fordern wir jetzt vor Gericht ein.
Öffentlich zugängliche Daten, das ist natürlich jetzt, klingt auf den ersten Blick ein bisschen seltsam. Wenn die öffentlich zugänglich sind, warum brauchen Sie denn den Zugang? Was meinen Sie da genau?
Genau, also der Zugang erfolgt letztlich über so eine API, das ist so eine Online-Schnittstelle. Da ist letztlich alles hinterlegt, was NutzerInnen so auch öffentlich sehen würden auf der BenutzerInnen-Oberfläche. Nur, dass es viel einfacher ist, da bestimmte Anfragen zu stellen und an die Daten zu kommen. Also es ist einfach ein Vereinfachungsmechanismus für Forschende im Endeffekt. Aber was da zum Beispiel nicht dahinter liegt oder drauf liegt, sind die Sachen, die man halt nicht öffentlich sehen kann, also private Konten oder so. Da sind eben nur die Sachen oder die Daten hinterlegt, die man auch sehen würde, wenn man sich so auf der Plattform bewegen würde, weil NutzerInnen Posts öffentlich gemacht haben, öffentlich kommentiert haben und so weiter. Also auch keine dahinterliegenden Daten der Profile.
Also es geht letztendlich um eine maschinelle Auslesung, die sonst nicht möglich wäre. Ne?
Genau.
Sie haben die Ausgabe jetzt ja im Eilverfahren erwirkt. Das heißt, es gibt auch ein Hauptsacheverfahren, nehme ich an, weil die Zeit vor der Bundestagswahl entscheidend sei. Warum? Würden die Daten sonst gelöscht? Oder Sie sprachen eben von Echtzeitdaten. Gibt es die dann schlicht und einfach gar nicht mehr?
Ganz kurz davor zur Klarstellung. Also wir haben noch kein Hauptsacheverfahren initiiert, sondern wir befinden uns einfach nur in einem Eilverfahren. Und ja, die Sache ist besonders dringlich, deswegen auch das Eilverfahren. Die Bundestagswahl steht an. Und wir befürchten schon, dass die Daten dann nicht mehr in dem Umfang oder genau dieselben Daten danach verfügbar sind, weil Daten oder Posts und Tweets ändern sich natürlich. Nutzende können es wieder löschen, verändern, die Plattform kann Sachen runternehmen. Das heißt, es ist sehr wichtig für Forschende, dann an die Daten zu kommen, die exakt jetzt auch vor der Bundestagswahl auf den Plattformen kursieren, heißt die Shares, Posts und so weiter. Und ein weiterer Aspekt ist natürlich auch, und der Digital Services Act sieht hier eben schon ein System vor, dass Forschende, aber auch die Aufsichtsbehörden, sprich hier die Kommission, auch irgendwie zusammengreifen oder so der Mechanismus so ausgestaltet ist, dass von verschiedenen Seiten eine Kontrolle der Plattform erwirkt werden kann. Und genau der Aspekt macht auch nochmal deutlich, wie dringend es ist, weil Forschende, wenn sie natürlich jetzt schon Hinweise finden auf potenzielle Manipulation, dann natürlich den Aufsichtsbehörden direkt Bescheid geben können. Das heißt, man könnte hier im Zweifel noch Schlimmeres verhindern oder jedenfalls öffentlich machen, dass bestimmte Desinformationskampagnen zum Beispiel im Umlauf sind. Der Ansatz wäre nach der Wahl nicht mehr in dem Maß ausführbar verfolgbar. Das zielt natürlich darauf, die Daten auch vorher zu haben und auch vorher schon Forschung zu betreiben.
Dann lassen Sie uns doch direkt mal auf diese Fragen gehen, was macht man denn mit den Daten jetzt eigentlich? Also wenn man jetzt die Rückschlüsse hat, da gab es eine Wahlbeeinflussung. Sie sagten jetzt, dann kann man das vielleicht noch verhindern und korrigieren. Was schwebt Ihnen da vor? Und dann die zweite Frage. Wir haben ja Situationen gehabt in Europa, in Rumänien, wo aufgrund von Desinformationskampagnen, so jedenfalls Geheimdienstberichte und die Rückschlüsse des Verfassungsgerichts dort, eine Wahl annulliert wurde. Wäre das auch ein Szenario? Also nur zwei Fragen. Die erste ist, was könnte man jetzt denn im Laufe der Zeit noch machen? Jetzt sind es noch ein paar Tage bis zur Bundestagswahl. Und was kann man danach machen?
Ja, jetzt ist natürlich schon extrem knapp langsam, aber gerade in den Wochen vor der Bundestagswahl finden natürlich so Sachen wie Wahlmanipulationstaktiken, Social Boards, Desinformationskampagnen gehäuft statt. Was uns da oder was den Forschenden da natürlich vorschwebt, ist, die Daten auszuwerten. Es gibt ja bereits Hinweise auf ein entsprechendes Vorgehen. Forschung dient natürlich dazu, das empirisch zu unterlegen. Die Ergebnisse kann man veröffentlichen, aber eben auch zum Beispiel der Kommission melden. Und die Kommission hat ja umfangreiche Befugnisse, was die Kontrolle von Plattformen angeht. Das heißt, sie können es natürlich einmal in laufende Verfahren einbeziehen. Sie können aber auch relativ schnell reagieren und auch einstweilige Maßnahmen gegen Plattformen treffen. Zum Beispiel den Empfehlungsalgorithmus entsprechend abschalten für die Zeit vor der Wahl. Nur ein Beispiel. Ob dann genug Beweise dafür vorliegen, ist natürlich die andere Frage. Aber das wäre theoretisch möglich nach dem Digital Services Act.
Sie sprechen dabei von den Krisenreaktionsmechanismen, die vorgesehen sind im DSA für sehr große Plattformen und die damals ja aufgrund politischer Ereignisse kurzfristig noch in den DSA aufgenommen wurden, richtig?
Ja.
Wie steht denn dieses Verfahren jetzt im Zusammenhang mit dem Verfahren bei der EU-Kommission? Da gibt es ja auch mehrere Verfahren gegen X und eines davon dreht sich ja auch um Forschungsdaten. Ist es genau dasselbe? Sind das die genau dieselben Probleme? Ist es genau derselbe Zusammenhang?
Genau, die EU-Kommission schaut sich das natürlich auf einer strukturellen Ebene an. Also die zoomt da nochmal ein bisschen raus und schaut eben so, wie ist das insgesamt umgesetzt? Da löst sie sich wahrscheinlich so ein bisschen von einzelnen Forschenden und bleibt aber schon natürlich bei der einzelnen Plattform, nämlich X, schaut sich da an, wie der Forschungsdatenzugang insgesamt gewährt wird. Wir beschäftigen uns ja hier schon mit einem Einzelfall. Das ist am Ende der große Unterschied. Und sonst hat man natürlich nicht so sehr, sehr, sehr viel Einblick in das, was die Kommission macht, aber ist ja schon in einem relativ weitreichenden Stadium, sodass man jedenfalls irgendwann wird auf jeden Fall auch da was von der Kommission kommen, inwiefern Ex Artikel 40.12 hinreichend umsetzt.
Wie könnte denn so eine Analyse jetzt eigentlich aussehen? Es gab ja immer wieder Verdächtigung gegenüber X, dass dort manipuliert wird, in welcher Weise auch immer. Einer der Vorwürfe lautete, Musk würde nun bevorteilt. Da gibt es dann eine Untersuchung, die relativ viel Beachtung gefunden hat von der Queensland University of Technology. Da hatten die Autoren dann gesagt, es gab einen starken Anstieg zu einem bestimmten Zeitpunkt der Reichweite von Musk-Tweets. Wenn man sich allerdings das dann näher angeschaut hat, und ich bin jetzt kein Vollblut-Empiriker, aber einen Unterschied zwischen Korrelation und Kausalität kriege ich vielleicht noch gerade so hin, auch wenn ich nur Jurist bin. Da konnte man dann rauskriegen, dass der hohe Anstieg kurz nach dem Attentat auf Trump war, als Elon Musk gesagt hat, er endorsed jetzt Trump. Und die Autoren der Studie selbst sprachen auch so von, Suggestions, könnte sein, weiß man nicht und so weiter. Lässt sich organisches Wachstum und Manipulation denn überhaupt faktenfest auseinanderhalten?
Ich weiß nicht genau, ob ich dafür die richtige Ansprechperson bin, weil ich ja auch nur Juristin bin und gar nicht empirisch selbst forsche. Das machen wir bei der GFF nicht, sondern unterstützen Forschende. Vielleicht ein rechtlicher Aspekt, den man auf jeden Fall da noch mit einbringen könnte, ist, dass Artikel 40.12, um den es hier geht, eben ja den Zugang zu öffentlich verfügbaren Daten gewährleistet und der aber auch dafür gedacht ist, dass er Ausgangspunkt sein kann für weitere Forschung nach Artikel 40 Absatz 4 DSA. Mit dem Anspruch kriegt man nochmal sehr viel mehr Daten und ich denke, der hat auf jeden Fall großes Potenzial, wenn er dann mal umgesetzt wird. Also da fehlt noch der delegierte Rechtsakt von der EU, dass man dann noch mal viel mehr in so Korrelations-Kausalitätsfragen einsteigen kann und hier letztendlich noch mal entweder Nachweise liefern kann oder dann herausfindet, dass vielleicht Sachen doch nicht so kausal aufeinander aufbauen. Das wäre meine sehr juristische Antwort auf die Frage.
Ja, weiter müssen wir nicht reinbohren in diesem Podcast. Ich wollte bloß einmal ganz kurz auch darauf hingewiesen haben, weil ich habe gerade im Vorwege der Wahl jetzt gerade so eine PM bekommen von einem israelischen Startup, die sich auch mit Desinformationen auseinandersetzt, und die sagten dann, ja, wird jetzt hier die Wahl gekapert, so und so viel Prozent sein, irgendwie Fake-Accounts. Und da ich mich mit diesem Fake-Account-Thema ein bisschen länger schon beschäftige, weiß ich, dass es häufig so über den Daumen gepeilt wird. Ne? Und dann habe ich nachgefragt und die haben nämlich auch dann eingeräumt, naja, also wir gucken jetzt halt an, wie oft posten die und stehen die in Zusammenhang mit anderen Fake-Accounts, wobei auch bei diesen anderen Fake-Accounts dann die Frage ist, wie kriegt man das denn überhaupt sicher raus? Also da wird sehr viel mit Näherungen gearbeitet, was ja nicht per se falsch sein muss, aber was jedenfalls nicht ganz zusammenpasst mit dem Eindruck, der oft dann in der Öffentlichkeit von eben solchen werbenden Unternehmen vermittelt wird, ne, wie die Bundestagswahl ist gekapert. Was mich zum nächsten Punkt bringt, besteht nicht in gewisser Weise auch ein Risiko, dass wir Wahlen auf diese Weise desavouieren? Ne? Wenn wir jetzt sagen, wir kriegen diese Daten und dann können die ja öffentlich in Forschungszusammenhängen benutzt werden. Und man sagt jetzt, ja, da war aber ganz viel Desinformation, diese Wahl ist massiv manipuliert worden. Kommt dann nicht so ein Szenario wie Rumänien auf uns zu, wo ja auch viele Kritiker sagen, naja, also so eindeutig wie das Verfassungsgericht Rumäniens das gesagt hat, ist es gar nicht. Und es ist sozusagen seinerseits eine Desinformationskampagne, mit der man versucht, eine Wahl kaputt zu reden. Könnte das nicht passieren?
Das geht natürlich zu vermeiden, dass irgendwie Wahlen annulliert werden müssen. Ganz klar, ich vertraue hier auf jeden Fall auf den Digital Services Act. Der hält einige Instrumente bereit. Ich sehe das Szenario für Deutschland nicht kommen, ehrlich gesagt. Und trotzdem muss man dranbleiben und genau die Instrumente, die man hat, nutzen. Forschende einbeziehen, Zivilgesellschaft einbeziehen, dass es dazu auf gar keinen Fall kommen kann und auch niemand Anlass dazu hat, gerade sowas auch anzufordern.
Problematisch könnte natürlich sein, dass der Digital Services Act meines Wissens die Desinformation überhaupt nicht definiert.
Genau, die Desinformation ist da nicht drin definiert. Es liegt aber daran, dass die systemischen Risiken, da gibt es auch eine Liste davon, relativ breit ausgestaltet sind. Es birgt jetzt zum einen natürlich erstmal Rechtsunsicherheiten auf, weil es natürlich breite Begriffe sind, die erst ausgelegt werden müssen. Dass da Desinformationskampagnen drunter fallen, würde ich aber sagen, ist wirklich sehr eindeutig, weil er eben schon Auswirkungen auf die Wahlprozesse und den öffentlichen Diskurs vorsieht. Und damit, also mit diesen beiden Begriffen, bleibt der DSA natürlich auch sehr dynamisch und anpassbar, je nachdem, welche Probleme sich zu welchen Zeiten ergeben können, auch in der Zukunft. Wenn man hier jetzt allerdings reinliest, ist relativ schnell klar, dass auf jeden Fall Desinformationskampagnen unter die Auswirkungen auf Wahlprozesse und den öffentlichen Diskurs zu fassen sind.
Bedeutet aber dann auch, da die Kommission ja da, soweit ich weiß, wesentliche Entscheidungsinstitution ist, viel Entscheidungsspielraum für die Kommission, diesen Mechanismus in Gang zu setzen, richtig?
Genau, die Kommission hat, da würde ich auch so sagen, schon viel Entscheidungsspielraum gleichzeitig, und das hatte ich vor eingangs ja schon so teilweise skizziert, spielt hier eben Forschung auch eine große Rolle. Die Kommission ist schon auch darauf angewiesen, dass aus der Zivilgesellschaft und aus der Forschung Ergebnisse geliefert werden, Anhaltspunkte gegeben werden und man so ein gutes Zusammenwirken am Ende hätte. Und wenn sich diese Anhaltspunkte zum Beispiel halt einfach nicht ergeben, bin ich mir auch sicher, dass die Kommission entsprechend dann nicht reagiert und es gleichermaßen auch einbezieht.
Eine Frage, bei der ich jetzt nicht weiß, ob es darauf eine klare Antwort gibt, aber was passiert denn eigentlich, wenn die Kommission, der Sie jetzt glauben, geschenkt haben, doch übergriffig von Desinformation ausgeht? Wir haben ja immerhin einen großen Systemwettbewerb, der gerade im Gange ist, und viel Reibung auch zwischen USA und Kommission, insbesondere früheren Kommissionsmitgliedern wie Thierry Breton. Was also, wenn die Kommission da zu weit geht und sagt, das ist jetzt hier alles Desinformation gewesen, wir schmeißen den Krisenreaktionsmechanismus an und machen dabei noch ein bisschen Werbung für das soziale Netzwerk, das Europa dann nach Wünschen von Robert Habeck irgendwann aufstellen soll? Wie kann man dann dagegen vorgehen? Geht man dann vor den EuGH und wer überhaupt?
Da gibt es natürlich auch Rechtsschutzmöglichkeiten, die Plattformen dann nutzen können. Das heißt, man ist ja auf gar keinen Fall schutzlos gestellt, sondern kann auch das vor Gerichte bringen und letztendlich entscheiden lassen.
Wir haben jetzt ja noch wenige Tage bis zur Bundestagswahl. Glauben Sie, jetzt kommt bis dahin noch irgendwas raus? Wird es noch einen alarmierenden Zwischenruf geben? Oder sind das jetzt alles Dinge, die eher danach eine Rolle spielen werden bei der Aufarbeitung des ganzen Wahlprozesses?
Ich kann mir sehr schlecht vorstellen, dass so kurz vor der Bundestagswahl noch irgendwas passiert. Ich denke, es wird alles am Ende in die Aufarbeitung rutschen.
Simon Ruf, ganz vielen Dank für das Gespräch.
Dankeschön.
Bevor wir jetzt weitermachen, gibt es die versprochenen Updates. Und da gibt es mehr, als wir zunächst dachten. Ich schaue nochmal in meinen Posteingang rein. Hier ist alles live. Ja, ich kriege von der Pressestelle des Kammergerichts nur die Mitteilung, dass es noch ein bisschen dauern würde. Also,
Überraschung.
Was ist,
ja, die haben gerade vermutlich viel zu tun. Ja.
Genau, was ist passiert? Das Kammergericht und das Landgericht Berlin steht tatsächlich ein bisschen im Sturm, im Auge des Sturms sozusagen. Also zunächst gab es eine Ankündigung vom X-Governmental-Account. Das sind also die Lobbyisten für X auf X. Und die haben dann gesagt, sie kündigen jetzt Rechtsschritte vor Landes- und Bundesgerichten an. Das war so ein bisschen dünn. Wir wussten nicht, was das jetzt heißt. Jetzt wissen wir ein bisschen mehr, was das heißt. Es gab nämlich offenbar einen Befangenheitsantrag beim Landgericht Berlin. Und zwar mit der Begründung, ein Richter oder eine Richterin sei früher bei der NGO angestellt gewesen. Nämlich entweder GFF oder DAE. Wir haben es vorhin erwähnt, die haben geklagt. Und habe dann noch positiv auf LinkedIn sich mit deren Inhalten beschäftigt, die also wahrscheinlich geliked oder sowas. Und das haben die dann nun zum Gegenstand eines Befangenheitsantrags gemacht. Da gibt es auch einen entsprechenden Beschluss inzwischen. Wir können das also grob bestätigen, weil wir mit dem KG vorhin noch telefoniert haben.
Also wir wissen jetzt mittlerweile, das kommt hier gerade parallel rein, während wir aufzeichnen, dass also der Befangenheitsantrag von X gegen einen offensichtlichen männlichen Richter beim Landgericht Berlin erfolgreich war, weil der offenbar bei der Gesellschaft für Freiheitsrechte früher mal Referendar war. Und dazu gibt es übrigens Rechtsprechung vom Bundesgerichtshof, der gesagt hat, dass ein Referendariat als Vorbefassung im Sinne der Befangenheit auf jeden Fall ausreicht. Zumindest dann, ich meine, das war damals die Entscheidung, da ging es um ein Referendar, der war früher bei Hengeler Müller und war dann später Richter und war, glaube ich, mit Dieselfällen befasst oder so. Ganz so kriege ich es jetzt von Schaden nicht mehr zusammen. Aber es ging auf jeden Fall auch darum, dass er auch mit diesen Fällen befasst war. Also
wahrscheinlich, wenn ihr diesen Podcast hört, könnt ihr einmal kurz googeln, dann werdet ihr wahrscheinlich den Beschluss finden. Aber ich meine, da müssen wir mal ganz kurz auf die Bewertungsebene gehen, oder? Das ist natürlich die maximal dumme Shitshow, die man sich jetzt leisten kann. Einen Richter da hinzustellen.
Ja, und ganz ehrlich, wie kann so etwas passieren?
Dass der Richter dann da sitzt und sagt so, nee, das ist schon in Ordnung, dass ich hier über einen Antrag einer NGO verhandle, bei der ich noch angestellt war und bei denen ich irgendwie offensichtlich auch auf LinkedIn irgendwie Thumbs up gegeben habe, dass der dann nicht selbst sagt so, Geist, ich kann das hier nicht machen. Das ist wirklich blöd. Und ganz im Ernst, da rollt jetzt wirklich auf eine Kritikwelle auf uns zu, bei der man sich nicht wirklich hinstellen kann und sagen kann, wieso ist doch alles nicht so schlimm. Nee, das ist schon ziemlich schlimm.
Nein, dafür gibt es keinerlei Rechtfertigung, da keinen Selbstbefangenheitsantrag zu stellen.
Ja, und jetzt werden natürlich die Neurechten, aber eben auch nicht nur die, sondern es wird dann viel Gerede geben vom tiefen Staat und den NGOs, die jetzt alle Institutionen unterwandert haben und so weiter. Und das ist natürlich...
Genau, also und von linksgrün versiffter Korruption.
Jetzt unabhängig, wie man dazu steht, ist das echt blöd jetzt. So, naja, zweites Update ist weniger spektakulär als dieses, ehrlich gesagt. X legt neue Beweise vor im EU-Verfahren. Da geht es um Belege für Änderungen im Algorithmus. Das habt ihr vielleicht mitbekommen, es wurde immer wieder gemunkelt. Hat X nicht den Algorithmus geändert, weil Musk ist jetzt so erfolgreich, die Neurechten sind so erfolgreich und so weiter. Und da geht es um systemische Risiken, gegen die er der DSA schützen soll. Und da hat jetzt X wohl neue Daten vorgelegt. Wir wissen aber nicht, welche es sind und wir wissen auch nicht, ob die genügen. Das ist aber eine neue Meldung aus der Zeit. Meldungen und Tweets zu diesem ganzen Schlamassel findet ihr in den Shownotes.
Und soweit wir hinterherkommen und nur bis zum Abschluss dieses Podcasts, findet ihr in den Shownotes.
Genau. Das ist kein Live-Blog. Wir machen das jetzt irgendwie in einer Stunde, wir sind fertig und dann für den Rest seid ihr auf euch selbst gestellt. Soweit, so Amerika. Und im nächsten Punkt geht es jetzt ein bisschen um Normalität in diesem Podcast.
Wir haben nämlich auch noch ein paar wichtige Nachrichten aus der deutschen Jurawelt für euch dabei. Unter anderem hat das Bundesverfassungsgericht am Mittwoch eine Grundsatzentscheidung zum Thema Tarifautonomie getroffen. Es hat nämlich eine Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts aufgehoben, weil das BAG auf der Tatbestandsseite die Spielräume von Tarifparteien zu stark eingeschränkt habe, obwohl Gerichte im Kernbereich der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen nur eine Willkürkontrolle vornehmen dürfen, sagt Karlsruhe. Und auf der Rechtsfolgenseite hat das BAG offenbar auch Bockmist gebaut. Da hätten sie nämlich fälschlich eine eigene Entscheidung getroffen und damit die Entscheidung der Tarifparteien ersetzt und damit die Koalitionsfreiheit aus Artikel 9 Absatz 3 Grundgesetz verletzt.
Ist es nicht herrlich, sich mal wieder auf Terrain richtigen Jurazeugs zu bewegen und mit Artikeln
Es ist wirklich sehr beruhigend, also und viel weniger herzinfarktgefährdend als all diese anderen Themen, mit denen man sich so rumschlagen muss.
Worum ging es denn hier in der Sache?
Also es ging tatsächlich um Zuschläge für Arbeit in der Nacht. Das Bundesarbeitsgericht hatte 2023 entschieden, dass zwei Unternehmen ihren Mitarbeitenden für Nachtarbeit und für Nachtschichten die gleichen Zuschläge zahlen müssten. Obwohl in den Tarifverträgen halt stand, der Zuschlag für Nachtarbeit ist 50%. Also Nachtarbeit ist unregelmäßige Nachtarbeit offensichtlich, so mal zwischendurch quasi auf Zuruf. Und Nachtschichtarbeit ist halt regelmäßiges Nachtschichtarbeiten, ebenso wie man es kennt. Dafür gab es nur 25% Zuschlag. So, da haben zwei Beschäftigte gesagt, im Moment, was ist das denn? Nachtarbeit ist Nachtarbeit. Wir möchten auch 50% Zuschlag kriegen, haben ihre Arbeitgeber verklagt und vor dem BAG eben auch gewonnen. Denn das BAG hat damals gesagt, das verstößt gegen Artikel 3, also Gleichheitsgrundsatz, gibt keinen sachlichen Grund für die Differenzierung und hat dann selber die Zuschläge erhöht und eine Anpassung nach oben vorgenommen. Karlsruhe hat jetzt auf die Klage der Arbeitgeber der beiden Unternehmen, eins davon war Coca-Cola, gesagt, das geht so nicht und hat zurückgeschickt nach Erfurt. Das ist offensichtlich wirklich ein Grundsatzurteil, denn das Bundesverfassungsgericht hat erstmals entschieden, dass die Tarifparteien unmittelbar an Artikel 3 Grundgesetz gebunden sind. Das ist neu, war ewig umstritten. Jetzt aber wirklich schon very special. Und für die Arbeitsrechtler unter uns, jedenfalls hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, der Gleichheitsgrundsatz ist zwar wichtig, aber die Bedeutung der Tarifautonomie, irgendwie muss man da auf jeden Fall mit einkalkulieren. Die Tarifparteien haben einen extrem weiten Spielraum, um selber zu entscheiden, den Gerichte nur bei willkürlichen Differenzierungen einschränken können.
Und die Differenzierung zwischen immer nachts arbeiten und ab und zu nachts arbeiten fand das Bundesverfassungsgericht jetzt nicht willkürlich?
Nee, die haben nämlich gesagt, das sei eine unterschiedliche soziale Belastung und auch eine unterschiedliche Planbarkeit. Und außerdem hatten die Nachtschichtler da tarifvertraglich auch noch andere Vorteile. Die Arbeitsrechtler sind auf jeden Fall ganz aufgeregt und ganz entzückt. Die Entscheidung muss man kennen.
Überraschung.
Ich ärgere mich ja immer noch, dass wir keinen, das wäre ja wohl noch schöner Jingle aufgenommen haben am Anfang, als wir diesen Podcast gestartet haben. Vielleicht lasse ich den nochmal nachträglich erstellen. Denn der BGH hat festgestellt, Birkenstock-Sandalen sind keine Kunst, keine Pointe. Das war es wirklich. Also man könnte irgendwie meinen, dass er selbst erklärt, wenn man sich diese Dinger anschaut. Aber hier nochmal die juristische Erklärung, die schulden wir euch ja. Der fürs Urheberrecht zuständige erste Zivilsenat des BGH hatte tatsächlich am Donnerstag darüber zu entscheiden, ob Birkenstock-Sandalen Kunst sind. Also es ging natürlich um die Frage, sind sie urheberrechtlich geschützt? Wir wissen ja, so seit 10 Jahren sind Birkenstocks keine Ökolatschen von Peter Lustig und Co. mehr, sondern sie sind mehr als salonfähig und wurden geadelt durch Topmodels und Hollywood-Größen, die damit wirklich rumlaufen und sich auch fotografieren lassen. Man mag es kaum glauben. Spätestens seitdem gibt es auch bekanntlicherweise, ich glaube, Dutzende von Sandalen anderer Unternehmen, die genauso aussehen wie Birkenstock-Sandalen. Und vor allem der Klassiker, die Arizona-Sandale, die mit diesen zwei Streifen, man kennt aus diese ganz hässlichen, wird wirklich sehr, sehr gern kopiert. Und genau dagegen hat Birkenstock bis zum BGH geklagt, haben sich aufs Urheberrecht gestützt, nicht etwa markenrechtlich irgendwie auf Designschutz oder so, denn es ist nichts eingetragen, aber der Designer Karl Birkenstock, ja, genau der, lebt noch und wenn es also ein Urheberrecht gäbe an den Dingern, dann bestünde das auch noch. Die haben sich hier berufen auf ein Werk der angewandten Kunst, Paragraph 2 Absatz 1 Nummer 4 und Absatz 2 Urheberrechtsgesetz. Vor dem Landgericht haben sie damit auch noch gewonnen, haben aber schon vor dem OLG verloren und jetzt auch vor dem BGH. Der BGH hat gesagt, es gibt keinen Urheberrechtsschutz, weil das bei aller Liebe keine Kunst ist, denn es erreicht die Gestaltungshöhe nicht. Wir erinnern uns alle, urheberrechtlich braucht man ein gewisses freies und kreatives Schaffen, das über technische Erfordernisse, Regeln oder andere Zwänge, die die Gestaltung bestimmen, hinausgeht. Und da hat der BGH so ein bisschen, es steht sogar in der Pressemitteilung echt so drin, so, wir haben uns wirklich Mühe gegeben und wir haben uns diese Schuhe echt gut angeguckt, aber bei aller Liebe ist da keine Individualität drin und das rein handwerkliche Schaffen unter Verwendung formaler Gestaltungselemente ist dem Urheberrechtsschutz nicht zugänglich. Ich finde, schöner kann man das nicht formulieren, oder? Dass das nun wirklich keine Kunst ist, diese hässlichen Schuhe mit zwei Streifen oben drüber.
Man merkt, du hast diese Schuhe wirklich, aber vielleicht zur Ergänzung noch ganz kurz, es gibt durchaus Fälle, in denen das geht. Ne? Also diese USM-Haller-Regale, arschteuer, die gibt es, soweit ich weiß, Schutz als angewandte Kunst. Aber
nicht mal dafür hat es gereicht, liebes Birkenstock-Unternehmen, es ist noch nicht mal angewandte Kunst. Es ist einfach gar keine Kunst. Es sind nur Sandalen, die immer noch aussehen wie Peter Lustig-Sandalen und nicht das Wort schöne Schuhe verdient haben. So, das war jetzt zumindest mal eine gute Nachricht, aber zum Abschluss haben wir leider auch noch eine wirklich traurige.
Genau, Klaus Roxin ist tot. Er gilt als einer der erfolgreichsten Dogmatiker des deutschen Strafrechts. Jeder Student liest ihn vermutlich sogar international. Und falls das jetzt bei Ihnen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ein bisschen her ist mit dem Studium, Klaus Roxin ersann im Jahr 1963 die Figur der mittelbaren Täterschaft kraftorganisatorischer Machtapparate. Das wiederum ermöglichte dann in den 90er Jahren die juristische Aufarbeitung der Mauerschützenfälle.
Also ich muss an dieser Stelle einmal ganz kurz einfügen, dass tatsächlich Klaus Roxin mich davon abgebracht hat, mein Jurastudium damals abzubrechen.
Oh ja?
Weil diese Entdeckung der mittelbaren Täterschaft, da hatte ich wirklich, als ich das erste Mal gelesen habe, gab es für mich das erste Mal dieses Gefühl von, Jura kann kreativ sein, das kann mehr sein als das, was ich bisher gesehen habe. Ich war quasi verliebt in diese Figuren, die der entwickelt hat. So großartig.
Mir geht es ähnlich, weil er hat auch wunderbar schreiben können, was ja nun wirklich nicht für jeden Juraprof gilt, den man dann so begegnet im Studium. Und ich weiß aber auch, dass ich immer vorsichtig sein muss, weil ich mir dachte, jetzt nicht schon wieder Roxin, du verläufst dich, weil Klausur wird ja nicht Kreativität belohnt, sondern Kreativität, da wird ja, naja, wir wissen das alle. Gut, aber jedenfalls, Klaus Roxin ist halt eben auch so ein bisschen kreativ gewesen. Ne? Also der hat sich eben mit unkomplizierten und schönen Dingen beschäftigt. Er war begeisterter Karl-May-Leser und jahrelang Vorsitzender der Karl-May-Gesellschaft. Und von ihm stammt auch das Werk Karl May, das Strafrecht und die Literatur.
Wer kennt es nicht?
Ja, und das ist vielleicht genau die Art von bewahrter Schöngeistigkeit, mit der wir hier jetzt aus einer schwierigen Folge herausgehen wollen, in einer sehr schwierigen Zeit. Die Musik kommt rein und wir sind raus für diese Woche.
Wir sind raus. Post, Feedback, Kritik bitte wie immer über die sozialen Medien oder an gerechtigkeit-loseblatt@njw.de. Wir waren doch relativ friedlich jetzt noch, Hendrik, oder?
Ich bitte auch, wir haben uns gut zusammengerissen. In diesem Sinne.
Bis nächste Woche, bleibt uns gewogen.
Ciao.